Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Dream Scenario von Christopher Borkley. Über diesen Film wird schon viel geredet und das liegt sicherlich auch an dem Hauptdarsteller Nicolas Cage, den man hier in einer sehr ungewöhnlichen Rolle sehen kann. Aber vor allem liegt es an der Prämisse, die wir in diesem Film erleben und die wir so noch nicht gesehen haben. Nämlich, es geht darum, dass ein Mann plötzlich in den Träumen anderer Menschen erscheint. Und zwar in den Träumen von Menschen, die diesen Mann überhaupt nicht kennen. Und dieser Mann ist Nicolas Cage oder, um seine Filmrolle zu nennen, Paul Matthews. Es ist erstaunlich, wie viele Leute bereits diesen Film dabei sind zu interpretieren, wie sehr die Aufmerksamkeit auf diesen Film gerichtet ist, wo doch der Film zuvor von Christopher Borkley, Sick of Myself, ziemlich untergegangen ist. Leider, denn dies war wirklich ein großartiger Film. Dream Scenario ist es nicht. Wir haben es hier mit einem doppeldeutigen Titel zu tun. Wir können von dem Traum-Szenario sprechen, aber Szenario meint natürlich auch das Szenario in einem Film, das Drehbuch. Und darum geht es, dass man immer wieder in diesem Film darüber nachdenken kann, ob der Film nicht auch eigentlich so etwas wie ein Traum ist. Grobkörnig gedreht, es sieht ein bisschen aus wie ein 20 Jahre alter Indie-Film, ist Dream-Szenario und die Traumszenerien, die erinnern an Genre-Kino, an Horrorfilme, zum Teil aber auch an Michel Gondry. Dann sehen wir einmal Nicolas Cage in einem Anzug, wie David Byrne von Talking Heads ihn immer trug, also ein überdimensionierter Anzug. Worum geht es aber eigentlich? Nun, da ist Paul Matthews. Er ist Professor für Evolutionsbiologie. Man könnte denken, er hat es doch eigentlich geschafft, aber so richtig dann doch nicht. Seine Studenten interessieren sich wenig für seine Vorlesungen. Die Kollegen nehmen ihn nicht so richtig ernst. Er hat Frau und Kinder, aber auch dort ist er eher so Beiwerk in dem familiären Zusammenhang. Kurz und gut, er ist keine herausragende Persönlichkeit, sondern er führt ein sehr langweiliges, man könnte auch sagen, sehr trauriges Leben. In seiner Vorlesung kommt er immer wieder auf die Zebras zu sprechen, die schwarz-weiß gestreift sind, was zunächst einmal wie ein Fehler der Evolution wirkt, denn diese Zebras fallen doch in einer Landschaft sofort auf und sind doch damit leicht ersichtlich für einen Feind. Stimmt aber nur so halb, denn Zebras sind, gerade weil sie so gestreift sind, darauf angewiesen, in einer Herde zu leben. Sie dürfen in dieser Herde also nicht auffallen. Sie müssen sich in die Herde einfügen, damit nicht ein Feind von außen ein einzelnes Zebra erwischen kann. In der Herde sind sie quasi unangreifbar. Man soll also besser in der Herde nicht auffallen, sagt uns hier diese Vorlesung, und das sollen wir dann auch übertragen auf den Film. Und Paul ist so einer, der nicht auffällt. An der Uni nicht, im familiären Kreis nicht und auch unter seinen Freunden nicht. Man könnte ihn neudeutsch als NPC bezeichnen. Er ist jedenfalls ein gemischter Charakter. Er ist nicht nur gut, er ist auch schlecht, er ist mürrisch, er ist etwas egozentrisch. Dieser Paul ist also irgendein Durchschnittstyp und genau das verkörpert auch Nicolas Cage sehr hervorragend. Er zeigt uns hier den durchschnittlichsten aller Durchschnittstypen mit einem sehr zurückgenommenen Spiel, mit einer hohen Stimme und einem unbeholfenen Gang. Paul erscheint dann aber plötzlich den Menschen in den Träumen. Sie sehen ihn dort, er handelt dort nicht, es gibt meistens furchtbare Situationen, aber Paul taucht dort einfach auf, steht da, schaut zu und geht dann wieder weiter. Er ist der Unbeteiligte in einer Szenerie. Bald ist er durch dieses Phänomen ein Prominenter, und zwar weltweit. Denn die Menschen, die von Paul träumen, werden immer mehr. Paul wird so zu einem viralen Phänomen. Die Menschen träumen von Paul, aber warum träumen sie von Paul. Irgendwann können wir darüber nachdenken, ob sie deshalb von Paul träumen, weil sie in den Medien gesehen haben, dass Menschen dort erzählen, dass sie von Paul geträumt haben. Wir können das nicht mehr auseinanderhalten, was eigentlich der Anlass ist für diese speziellen Träume mit Paul. Ist das ein Phänomen nur, das am Ende ein rein mediales ist? Und wie müssen wir eigentlich die Medienwelt verstehen? Elena Esposito hilft uns dazu in ihrem Buch Kommunikation mit unverständlichen Maschinen weiter. Sie sagt, die Medienwissenschaft habe schon deutlich gezeigt, dass Nachrichten kein Fenster zur Welt sind. Sie schreibt, die Funktion der Massenmedien besteht nicht darin, Wissen über wahre Fakten zu verbreiten. Das ist eher Aufgabe der Wissenschaft, sondern vielmehr darin, eine eigene spezifische Welt aufzubauen, die zur Referenzwelt der Öffentlichkeit wird, mit ihren eigenen Parametern, den Nachrichtenkriterien und einer Struktur, die keineswegs willkürlich ist. Eine Welt, in der New York uns viel näher ist als Khartoum oder Chisinau und Taylor Swift weit relevanter ist als Sergio Mattarella. Die Massenmedien erzählen uns nicht die Ereignisse der Welt, von denen es zu viele gibt und die für das Publikum größtenteils wenig interessant sind, sondern die Nachrichten, die sie selbst machen und teilen, von denen erwartet wird, dass alle sie kennen. Die Öffentlichkeit beruht darauf, dass alle wissen, dass alle anderen über bestimmte Dinge informiert sind. Die Olympischen Spiele, der Tod von Königin Elisabeth, der Krieg in der Ukraine. Das heißt, Paul mag anfangs in den Träumen weniger Menschen erscheinen. Sie berichten darüber medial. Dann wird das aber ein so großes mediales Phänomen, dass es sich von der Wirklichkeit löst, beziehungsweise ein Eigenleben führt, wie auch Paul in diesen Träumen ein Eigenleben führt. Und so ist nicht mehr auseinanderzuhalten, was eigentlich dann die Wirklichkeit formt. Reagieren die Medien auf die Wirklichkeit? Eher nicht. Nein, die Medien in ihrer Repräsentanz, ihrer scheinbaren von Wirklichkeit, manipulieren bzw. beeinflussen sie dann die Medien und sorgen dafür, dass die Träume von Paul immer mehr und immer mehr werden. Und so kommt es dann auch, denn dies ist nicht ein Horrorfilm, sondern zum großen Teil auch eine Mediensatire, dass sich die Massenmedien für Paul interessieren. Da kommt eine Marketingagentur, die einen Werbedeal mit Sprite anbietet. Paul will aber diese jetzt neu erfahrene Aufmerksamkeit nutzen, um sein Fachbuch über Evolutionsbiologie einem Verlag verkaufen zu können. Das heißt, er will für seine Leistung berühmt sein. Aber wir sind hier in einer Kultur der Tautologie. Man ist berühmt, weil man berühmt ist, weil man berühmt ist und nicht für irgendeine Leistung. Also genau das, was wir aus den sozialen Medien und den Boulevardmedien kennen. Wir können hier aber auch gleich einhaken und sagen, das ist nicht der originellste Gedanke, den man je im Kino gesehen hat, sondern das ist ja das, was wir längst überall als Phänomen beobachten können. Und die Frage ist, ob uns das ein Film nochmal mitteilen muss, dass es so ist, wie es ist. Interessant ist auch, dass wir es hier mit dem Problem parasoziale Beziehung zu tun bekommen, wenn Menschen plötzlich in Paul mehr sehen als den Typ, der da als Cameo in den Träumen erscheint. Sie wollen also jetzt plötzlich mehr von ihm in sexueller Weise oder sie fordern irgendetwas von ihm ein. Sie sind also plötzlich in einer Beziehung zu ihm, der Paul gar nicht gerecht werden kann, wenngleich wir hier sehen, dass dieser Nobody plötzlich doch davon ganz angetan ist, so populär zu sein. Aber auch hier geht die Satire in gewisser Weise nicht weit genug. Sie zeigt, wie verführerisch die Massenmedien sind, wie verführerisch es ist, ein applaudierendes Publikum vor sich zu haben. Aber das wussten wir, wie gesagt, auch schon alles vorher. Hinzu kommt, dass dieser Film mit der Psychoanalyse arbeitet, aber nicht mit der freudianischen, sondern dieser Film bezieht sich sehr stark auf Carl Gustav Jung. Und Jung sagte ja, dass nicht die Ideen dass wir die Ideen haben, sondern dass die Ideen uns haben. Und für Jungs Psychoanalyse ist ja ganz entscheidend, von Archetypen zu sprechen. Was ist mit diesen Archetypen gemeint? In seinem Buch Symbole und Traumdeutung schreibt Jung Folgendes. Der Mensch glaubt zwar, er sei Herr über seine Seele, aber solange er unfähig ist, seine Stimmungen und Emotionen zu beherrschen und solange er nicht erkennt, dass sich unbewusste Faktoren auf unzähligen geheimen Wegen in seine Entscheidungen hineindrängen, solange ist er ganz sicher nicht Herr seiner selbst. Diese unbewussten Faktoren verdanken ihre Existenz der Autonomie der Archetypen. Der moderne Mensch schützt sich systematisch davor, seinen eigenen zwiespältigen Zustand sehen zu müssen. Bestimmte Bezirke des äußeren Lebens und seines eigenen Verhaltens werden gleichsam in getrennten Schubladen aufbewahrt und nie miteinander zusammengebracht. Diese Archetypen, die im Unbewussten sind, leben dort, wenn man so möchte, vor sich hin. Es ist also anders als bei Freud. Bei Freud werden zwar auch Träume gedeutet, werden gewisse Symbole gedeutet, aber es geht bei Freud in erster Linie darum, dass man in diesen Symbolen etwas erkennt, dass man sie entziffert, um dann zu den menschlichen Komplexen zu gelangen. Zum Beispiel Träume, in denen Schlüssel und Türen, die sich nicht öffnen, auftauchen. Da sieht man dann in der freudianischen Psychoanalyse so etwas wie missglückte Sexualakte. Bei C.G. Jung ist es anders. Er möchte uns tatsächlich nicht auf Komplexe nur hinweisen, sondern möchte sagen, da gibt es etwas Abgespaltenes, ein Schatten-Ich, das dort auftaucht und das kann dann auch kollektiv erscheinen. Also es gibt auch kollektive Archetypen, so ist sich jedenfalls C.G. Jung sicher. Und mit einem solchen kollektiven Archetypus haben wir es bei Paul zu tun. Er verkörpert so eine archetypische Schattenseite, das Finstere, das Böse. Aber der Film hält das gar nicht konsequent durch, auch weil Paul ein gemischter Charakter ist. Und damit läuft dann auch, wenn man mit C.G. Jung an diesen Film rangeht, doch am Ende jede Interpretation ins Leere oder anders ausgedrückt, der Film ist letztendlich ungeheuer beliebig. Und das liegt sicherlich auch daran, dass man sich auf C.G. Jung konzentriert, weil er doch mit seiner Psychoanalyse sich sehr weit wegbewegt hat von der Wissenschaft. Das war der Konflikt auch mit Freud gewesen damals, so dass man eigentlich sehr leicht bei C.G. Jung im Esoterischen ankommt, weshalb sicherlich auch C.G. Jung so weit rezipiert wird in Hollywood von Spielberg oder auch von vielen Disney-Filmen. Und hier versucht man also ein bisschen jungianisch ranzugehen, dekliniert das Ganze aber dann doch nicht durch, so dass am Ende ein sehr diffuses Bild entsteht. Ja, irgendetwas hat dieser Film uns zu sagen über Social Media, über die Medienwelt, über die Sehnsucht des Berühmtseins, über parasoziale Beziehungen. Wenn man aber dann nachfragt, ja, was denn genau? Was erfahren wir denn, außer dass diese Themen alle mal angeschnitten werden, dann ist die Ausbeute doch relativ dürftig. Ganz anders als in Sick of Myself, wo wir doch sehr klar durchdekliniert bekommen, einen mediensatirischen Zugang zu unserer medialen Wirklichkeit. Und so geht der Film dann dahin. Die Universitätsleitung setzt dann irgendwann Paul unter Druck, denn Paul erscheint nun nicht mehr als der Unbeteiligte in diesen Träumen, sondern plötzlich wird gesagt, dieser Paul ist gewalttätig in den Träumen. Er ist ungeheuer brutal und Menschen beginnen sich vor Paul zu fürchten, weshalb er auch nicht länger an der Universität unterrichten soll. Sicherlich ist dies auch ein Kommentar zur sogenannten Cancel Culture. Die Studenten fühlen sich getriggert. Es ist dann auch im Gespräch mit der Universitätsleitung zu hören, dass viele retraumatisiert werden, wenn Paul erscheint. Und Paul entgegnet dann, dass Traumatisierung heute ein Trend geworden ist. They need to grow up, sagt er. Und in gewisser Weise können wir solche Hysterien beobachten, die dann auch wieder medial zugespitzt werden. Aber auch dies ist kein besonders intelligenter Kommentar, sondern auch hier können wir nur sagen, ja, das kennen wir in etwa so ähnlich, aber auch das führt uns nicht weiter. Viel interessanter ist da vielleicht noch, dass Paul nicht mehr nur als Paul erscheint, sondern plötzlich Scherenhände trägt, dass er an Freddy Krüger erinnert und dass sich also hier ein mediales Bild mit dem realen Bild, wenn man so möchte, überlappt und dann in die Träume Einzug hält. Auch das führt uns noch einmal zu C.G. Jung, der ja von den Archetypen sagte, dass sie eine mythologische Komponente haben. Er sagt, aber während persönliche Komplexe nie mehr als einen persönlichen Standpunkt produzieren, schaffen Archetypen Mythen, Religionen und Philosophien, die ganze Nationen und geschichtliche Epochen charakterisieren. Wir betrachten die persönlichen Komplexe als Kompensationen für einseitige oder falsche Bewusstseinseinstellungen. Ähnlich können Mythen religiöser Natur interpretiert werden als eine Art geistiger Therapie für die Leiden und Ängste der Menschheit, Hunger, Krieg, Krankheit, Alter, Tod. Insofern haben wir jetzt hier nicht mehr die alten Mythen, die überliefert sind, sondern in gewisser Weise erleben wir, wie die Mythen der Popkultur, nämlich Freddy Krueger, plötzlich in einem solchen Traum erscheinen kann und sich überschneidet mit dem Antlitz von Paul. Es ist für uns auch im Prinzip gar nicht ungewöhnlich, wenn uns Nicolas Cage in unseren Träumen erscheinen würde oder in einer seiner Rollen oder in einer Überlagerung von mehreren seiner Rollen. Der Traum verfremdet ja alles ein wenig, macht das Vertraute unvertraut. Und das ist auch der wirklich schöne Einfall in diesem Film, dass man Nicolas Cage eine kleine Nasenprothese verpasst hat, sodass dieses Gesicht ein wenig anders aussieht als das Nicolas Cage-Gesicht, das wir alle kennen. Sind nun Filme Träume? Darauf hebt ja Dream Scenario ab. Die Antwort lautet ja und nein. Zunächst einmal kann man sagen, wir gehen ins Kino, wir gehen in eine andere Welt und sind da in gewisser Weise in einer Traumwelt. Und viele Filme haben sich ja darauf bezogen, viele Filmemacher, zum Beispiel Ingmar Bergman wäre da zu nennen. Aber wenn wir über die Dramaturgie von Träumen nachdenken, dann wissen wir doch, dass zumindest die konventionellen Spielfilme eine ganz andere Dramaturgie haben. Denn Träume haben in der Regel keine Aktstruktur. Sie sind oft sehr willkürlich aneinandergereiht. Es gibt nicht unbedingt eine sich lange durchziehende lineare Geschichte, sondern es gibt einzelne kurze Mini-Narrative. Es gibt Bildwelten, die miteinander verschmelzen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Wir sind da eher im experimentellen Film angekommen. Oder wir sind eigentlich bei diesen sprunghaften Narrativen und Bildwelten viel näher an dem, was wir erleben, wenn wir durch die Timeline scrollen. Man muss mal versuchen, einen Traum nachzuerzählen und man wird seine Schwierigkeiten bekommen, daraus tatsächlich eine größere Geschichte zu machen. Das gelingt nur selten. Oft sind es einzelne Einsprengsel und das erinnert an unser Verhalten in den sozialen Medien, das Scrollen, Swipen und Liken. Vielleicht sind von gestern noch ein paar Bilder und Satzfetzen vorhanden, aber das folgte selbstredend keiner linearen Dramaturgie, weil es sie gar nicht gab. Träume sind näher an der Timeline von TikTok und Instagram als der Hollywood-Film. Insofern ist also dies ein Film, der durchaus etwas versucht, aber dann nicht weiter weiß. Es ist wie beim Brainstorming. Man schreibt mal alle Begriffe an die Tafel, die einem so einfallen, und so assoziiert der Film sich durch seine knapp 2 Stunden hindurch, nachdem Paul dann so viele triggert und die Uni verlassen soll, interessieren sich die Medien nicht mehr für ihn, zumindest die Mainstream-Medien nicht. Deswegen werden ihm Interviews angeboten mit Tucker Carlson oder Jordan Peterson. Auch dies ist ein Kommentar zu diesen Dynamiken, die wir alle beobachten können. Zuletzt haben wir ja Kevin Spacey bei Tucker Carlson erleben können. Aber auch hier weiß der Film nicht nochmal etwas Neues zu sagen, sondern er rapportiert eigentlich nur das, was wir ohnehin schon erlebt haben. Und dass er dann tatsächlich gegen Ende noch einmal versucht, ein neues Feld aufzumachen, dass es also möglich wird, dann in Träumen Marketing zu platzieren und dass dann auch Paul träumt und plötzlich ihm Influencer in diesen Träumen erscheinen, die ihm Produkte vorstellen, die er dann in der wirklichen Welt kaufen soll. Also eigentlich hier so ein Inception-Vorgang stattfindet. Da fragt man sich, ja, das ist ja ein schöner Einfall, es wäre aber vermutlich ein eigener Film geworden. Aber auch hier geht es nicht weiter. Schlussendlich ist also dieser Film überhaupt nicht geglückt. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir häufiger erleben können, wenn wir es mit einem Prämissenfilm zu tun haben. Der Prämissenfilm funktioniert so, dass er eine gute Prämisse hat und dann aber von dort nicht mehr weiter weiß. Und dann befinden wir uns in einem endlosen Irrgarten. Mal passiert das, mal das. Ein bisschen C.G. Jung kann auch noch rein, aber eigentlich führt uns das nicht weiter. Dream Scenario leistet keine Analyse der Gegenwart, sondern stiftet eigentlich nur noch ein bisschen mehr Verwirrung. Der Film kommt so gescheit daher, ist aber eher undurchdacht und dann auch nach etwa einer Stunde inszenatorisch nur noch fad. So haben wir es hier mit einem halb gebildeten Film zu tun. Es genügt, um kurzzeitig ein paar Leute zu beeindrucken, aber wirklich großes, gutes, intelligentes Kino ist das nicht. Kurzum, wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.